Archivradio.
Hans-Jürgen Massakoi, geboren 1926 in Hamburg, ist der Autor der ersten Autobiografie eines Afrodeutschen während der Zeit des Nationalsozialismus. In dem Buch mit dem Titel Neger, Neger, Schornsteinfeger, meine Kindheit in Deutschland erzählt Massakoi eindrücklich von seinen Erfahrungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Hans-Jürgen Massakoi zunächst nach Liberia und 1950 dann in die USA. Dort arbeitete er als leitender Redakteur bei Ebony, der größten afroamerikanischen Zeitschrift der USA. Er starb 2013 mit 87 Jahren. Hier hören Sie ihn im Gespräch mit dem SWR am 16. Januar 2000.
Jedes Mal, wenn ich nach Hamburg zurückkomme, fühle ich mich wieder zu Hause, obwohl ich hier nicht schon lange nicht mehr gewohnt habe, aber da hat sich nichts dran geändert. Es ist immer noch der Anker für mich.
Sie haben Deutschland in den letzten 30 Jahren immer wieder besucht, auch für Ihre journalistische Arbeit. Welche Veränderungen kommen Ihnen besonders wichtig vor?
Als ich Deutschland verließ, war es immer noch ein weißes Land. Und das hat sich erheblich verändert. Man spürt das Internationale, Menschen von allen Ländern wohnen hier, wirken hier. Und was ich als eine große Ironie des Schicksals betrachte, ist, dass Hitler, der Mann, der doch sein ganzes Leben daran gesetzt hat, Deutschland in ein arisches, weißes, nordisches Land zu verwandeln oder es noch mehr arischer zu machen, als es damals war, hat damit am meisten beigetragen, dass dieses Land heute mit Schwarzen, Türken und was weiß ich noch, wimmelt. Das sehe ich als eine große Ironie an.
Ja, wie ist man Ihnen in der Zeit, als das noch so exotisch war, eine andere Hautfarbe zu haben, in den 30er und 40er Jahren begegnet? Ihre Nachbarn, Ihre Mitschüler, Ihre Lehrer?
Wie ich das empfunden habe, das hat mich dann später dazu bewegt, das Buch zu schreiben. Also die vielen Situationen, in die ich kam, ohne es zu wollen, habe ich in meinem Buch aufgeschrieben. Ich könnte Ihnen keine kurze Antwort darauf geben. Also natürlich waren damals die einzigen Schwarzen, die man sah in meinem Umkreis, außer meinen Verwandten, waren Leute im Zirkus, Jongleure und so weiter in Varieté-Programmen und vielleicht mal ein paar Seeleute. Es gab keine schwarzen Geschäftsleute, schwarze Diplomaten. Mein Großvater war der einzige Vertreter einer afrikanischen Regierung in Deutschland zu der Zeit. Und darum wurde ich dann auserlesen als Kuriosität. Daraus ergab sich der Titel meines Buchs. Neger, Neger, Schornsteinfeger, was ein Spottvers war, den mir die Kinder nachschrien.
Sie haben in Ihrem Buch darüber geschrieben, dass es zum Beispiel bei Hagenbeek auch Schwarze gab.
Ja, dort wurden Schwarze, also Afrikaner, in sehr primitiven Kleidungsstücken, Lendenschürzen und so weiter, wurden ausgestellt zwischen den Tieren als Kulturschau wurde das der Allgemeinheit angeboten. Und ich war, ich glaube, ungefähr 5 Jahre alt, als meine Mutter mich mal zum Tierpark brachte. Und wir sahen diese Menschen dazwischen. Auf einer Seite waren Giraffen und Löwen und Zebras. Und da mittendrin war ein afrikanisches Dorf darstellen, in dem sich Menschen auf diesem primitiven Niveau sich bewegten. Und ich war furchtbar entsetzt und beschämt damals, dass man mich vielleicht für einen von denen hielt. Ich kannte ja nur Afrikaner, die in gut gepflegten englischen Anzügen herumliefen, mit weißen Stehkragen, wie mein Großvater. Und ich hatte noch nie so Leute, die so schäbig aussehen und sich auch äußerlich auch die Merkmale von Afrikanern hatten, damit will ich gesagt haben, eine dunkle Haut und krauses Haar.
Ihr Großvater, Ihr Vater, das waren Liberianer, die dort zur Oberschicht gehörten, studiert hatten im Ausland, mehrere Sprachen sprachen. Was waren das für Leute?
Sie waren gebildete Leute. Nicht anders als die weißen gebildeten Leute. Sie hatten Doktortitel, wie Sie schon sagen, haben auf allen möglichen Universitäten studiert und bewegten sich unter anderen gebildeten Leuten als equal, als Gleiche.
Sie haben die ersten Jahre Ihres Lebens mit der großelterlichen Familie zusammengelebt, nicht?
Das stimmt. Mein Großvater hatte auch noch jüngere Kinder und die wurden dann meine Spielgenossen sozusagen. Da war Onkel Fritz, der sogar noch ein paar Monate jünger war als ich, und dann Onkel Arthur, der war vielleicht, ich glaube, er war damals 8 Jahre alt, als ich 2 Jahre alt war. So.
Fritz und Arthur sind sehr deutsche Namen, nicht?
Mein Großvater war natürlich sehr beeinflusst von der deutschen Kultur, in der er sich viele Jahre befand als Konsul. Und da wurden alle seine Kinder, nicht alle, aber einige erhielten urdeutsche Namen.
Wie war das in den ersten Lebensjahren? Was erinnern Sie davon noch?
Erstens mal, dass mein Großvater war sehr kinderlieb. Und das haben wir alle gespürt. Außerdem war er sehr davon beeindruckt, dass ich, der ja hauptsächlich von meiner Mutter erzogen wurde, dass ich besser Deutsch sprach als seine anderen Kinder. Und darum hatte er mich oft vorgestellt, als er war sehr stolz darauf, wenn er Gäste hatte im Konsulat, mich ihnen vorzustellen als sein Enkel, der perfekt Deutsch spricht, ohne einen Akzent.
In diesem Konsulat, in dieser tollen alten Villa, war es ja recht selbstverständlich, dass Menschen zweierlei oder dreierlei Hautfarbe haben können.
Mein Großvater war der tonangebende Mann im Haus und die Dienstboten waren weiß. Seine Hauptsekretärin war eine weiße Dame, aber alle sprachen von ja, Herr Generalkonsul, nein, Herr Generalkonsul, ja, Herr Generalkonsul. Und da wurde mir bald klar, dass es einen Vorteil hätte, und ich habe das irgendwie auch mit Hautfarbe verbunden, nicht, dass es doch besser sei, dunkelhäutig zu sein als weiß.
Dieser Eindruck konnte dann nicht lange aufrechterhalten bleiben, als Sie mit Ihrer Mutter zusammen nach Barmbek, einen Arbeiterstadtteil, zogen, Herr Massakoi. Ihr Großvater verließ Hamburg und
mein Vater auch.
Ihr Vater auch. Ja, in Barmbek war das dann ganz anders und die Lebensverhältnisse haben sich drastisch geradezu geändert.
Ehrlich gesagt, mir gefiel Barmbek viel besser als Rothenbaum. Es war viel lebendiger, da war viel mehr los. Barmbek für mich war Excitement, wie heißt es? Aufregend. Ich sah da die Feuerwehr durchkommen, die Hochbahn fuhr gleich bei und rattelte in der Nähe von unserem Haus vorbei und die Straßenbahn und die Polizeiwagen mit ihren Sirenen und so weiter und die vielen Handwerker. Nicht? Also es war eine lebendige Stadt im Vergleich. Was natürlich anders, ganz anders war, war auch, wie sich die Leute mir gegenüber verhielten. Mit einmal wurde ich angestarrt, Kinder liefen hinter mir her, schrien Neger, Neger, Schornsteinfeger. So den Respekt, den ich und meine Familie im Roten Baum erfahren hatte, der war über Nacht verschwunden. Aber das änderte sich sehr schnell auch. Denn innerhalb von ein paar Tagen, würde ich sagen, oder Wochen, als sich die Kinder in meiner Nachbarschaft an mein anderes Aussehen gewöhnt hatten, dann wurde ich mit einmal einer von ihnen. Und das ist dann auch so geblieben, sogar während der Nazi-Zeit.
Es war nur die Überraschung am Anfang sozusagen?
Ja, ich sah anders aus. Es war nicht bösartig. Sie wissen, Kinder sind im Allgemeinen grausam manchmal in ihren, weil sie nicht denken wie oder sich nicht über Gefühle, Gedanken machen, Gefühl, ob sie jemand verletzen oder so. So war das auch. Ich sah anders aus und da mussten sie irgendwie dem Ausdruck geben.
Herr Massakoi, Sie waren nicht nur ein dunkelhäutiges Kind, sondern auch ein uneheliches.
Ja, in dem Milieu, in dem ich nachher aufwuchs, haben sich Leute im Allgemeinen nicht darum gekümmert. Ich nehme an, dass es auch etwas damit zu tun hatte, dass Barmbek war hauptsächlich protestantisch. Hätten wir in einer katholischen Gemeinde gelebt, wäre das vielleicht anders gewesen, ich weiß es nicht. Aber die Leute waren Arbeiter, da waren viele uneheliche Kinder, die da rumliefen und niemand kümmerte sich darum.
Sie haben schon Ihr Buch erwähnt, Neger, Neger, Schornsteinfeger, meine Kindheit in Deutschland. Ein sehr lesenswertes Buch. Was mich bei der Lektüre besonders bewegt hat, ist, wie brennend Sie sich als Junge gewünscht haben, dazuzugehören. Sie haben Ihre Mutter sogar überredet, den Versuch zu machen, Sie bei der Hitlerjugend anzumelden.
Der Wunsch in einem Kind ist immer, und nicht nur in einem Kind, ich glaube, das ist auch gilt auch für Erwachsene, dass man mit dazugehören möchte in seiner Umgebung. Und als ich 10 Jahre alt war, da waren alle meine Klassenkameraden traten in das Jungvolk ein. Nicht? Und das war für mich ganz normal, dass ich auch, genau wie sie, wollte ich eine Uniform tragen und durch die Straßen marschieren und eine Fanfare blasen oder eine Landsknechtstrommel schlagen. Und ich war erst furchtbar überrascht und dann furchtbar niedergeschlagen, als ich erfuhr, als mir gesagt wurde, du wirst kein Hitlerjunge, wir wollen dich nicht. Ja, das hat sehr weh getan. Ich habe alles Mögliche versucht und dann habe ich auch, obwohl meine Mutter besser wusste, sie wusste, dass ich da keine Chance hätte da und sie hätte mich auch nicht gern in der Hitlerjugend gesehen, wenn ich angenommen wäre. Aber trotzdem hat sie, nachdem ich sie lange gebeten hatte und gebettelt und so weiter, hat sie mich dann zu einem Hitlerjugendheim mitgenommen und hat dort angefragt, ob sie mich nicht aufnehmen könnten. Und die haben uns bald rausgeschmissen. Der Heimführer hat uns beide beleidigt. Und da wurde mir dann klar, dass Hitlerjugend gibt's nicht für mich.
Sie haben vorhin das Wort Respekt genannt. Wenn einem nicht genug Respekt entgegengebracht wird, kann man sich ja auf verschiedene Weise verhalten. Man kann sich zurückziehen. Oder man kann um den Respekt kämpfen. Was haben Sie als Kind getan?
Ich hatte einen Vorteil. Ich war nicht dumm, ohne zu prahlen. Ich war einer der besseren Schüler in der Klasse. Das gab mir schon ein gewissen Maß von Respekt. Aber Sie wissen, wie besonders unter Jungs, der beste Weg zum Respekt ist über die Athletik, den Sport. Und unglücklicherweise war ich sehr uninteressiert und untalentiert im Fußball. Und Fußball war jedenfalls in meiner Schule der Sport, mit dem man sich sehr viel Respekt verschaffen konnte. Also Fußball interessierte mich nicht. Aber dann gab es für mich einen Ausweg durch Zufall, wurde ich eingeladen, einem Boxclub beizutreten. Und dann war ich der einzige Boxer in der ganzen Schule. Und das hat mir sehr viel Respekt eingebracht. Und das habe ich auch dann voll genossen.
Was braucht ein Kind, was braucht ein Junge in der Situation, in der Sie gelebt haben, am dringendsten? Was hat Ihnen am meisten gefehlt, umgekehrt gefragt?
Ein Vater. Ich war befreundet mit Jungs, wo ich so das Familienleben beobachten konnte, wo ich sogar mit eingeladen war, wo ich ins Haus kam und sah, da war ein liebender Vater, der sich um die Söhne kümmerte und mit ihnen auf Fahrten ging und Sachen mit ihnen bastelte und Sachen zusammen machte oder auf Radfahrtouren ging. Und ich wünschte mir immer, dass ich auch das hätte, nicht? Obwohl meine Mutter so gut wie möglich Vater und Mutter ersetzen wollte. Aber Sie wissen, dass eine Frau kann das nicht. Sie kann nicht Vater und Mutter sein. Aber sie war eine Supermutter und hat viel dafür gesorgt, dass ich mein Selbstvertrauen nicht verloren habe. Sie hat mir immer gesagt, dass ich nicht nur so gut wie andere Kinder bin, sondern sogar noch besser. Wenn es stimmte, nicht? In einigen Sachen war ich ja meinen Klassenkameraden überlegen. Aber trotzdem, das hat mir, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, das hat mir am meisten gefehlt. Ein Vater, der mich auch beschützen konnte, wenn es notwendig war.
Ja, Schutz zu haben zu Hause. Wie weit konnte Ihre Mutter Ihnen den geben?
Sie hat sich immer sofort für mich eingesetzt. Wenn es notwendig war, hat sie Leute konfrontiert und sie zur Rede gestellt, wenn die mich anstarrten oder irgendwelche abfällige Bemerkungen machten.
Es gab ja klare Befehle, dass die Juden zusammengetrieben und deportiert und dann umgebracht wurden. Wie war es mit Menschen wie Ihnen? Hatte man Ihnen auch so etwas zugedacht?
Ja, also der Plan der Nazis war ja ganz klar, dass alle Nicht-Arier, Juden oder was noch, zu vertilgen und vom Erdboden verschwinden zu lassen. Obwohl mir das alles nicht so klar war damals. Wir wussten aber schon, also die Juden zum Beispiel, die waren ja eine Gemeinschaft. Und wenn etwas einem Juden passierte, dann sprach sich das unter Juden und Halbjuden herum und die waren informiert. Ich hatte absolut keinen Kontakt mit anderen Nicht-Ariern. Und darum wusste ich oft nicht, in welcher großen Gefahr ich mich befand. Was in einer Hinsicht gut war, denn das hat mir viel Angst erspart. Ich habe nicht immer da gesessen und gewartet, bis die Gestapo an meine Tür klopft, obwohl sie es ohne weiteres... Der Plan war dafür da. Nicht-Aries sollten vernichtet werden unter Hitlers Rassenpolitik. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann das geschehen würde. Und sie waren natürlich zuerst hauptsächlich mit den Juden beschäftigt. Aber da war kein Zweifel, dass ich auch drankommen sollte. Mir hatte schon mal ein Lehrer angedroht, dass wenn wir mit den Juden fertig sind, dann kommst du dran. Da war ich 10 Jahre alt. Und obwohl ich damals noch nicht genau wusste, was das dann bist du dran bedeutet, ich konnte mir gut vorstellen, dass es nichts Gutes bedeutete für mich.
Die Fragen, wer bin ich, woher komme ich und wo will ich hin, sind ja für alle Jugendlichen, für alle jungen Erwachsenen zentral und verunsichernd. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Fragen für Sie besonders schwer gewogen haben, Herr Massakoi.
Eigentlich nicht. Ich habe in vielen Sachen mein Leben nicht geplant, sondern es so genommen, wie es kam. Ich hatte erstmal, das war nicht nur ich, sondern auch viele von meinen Alterskameraden, zu viele Ereignisse geschahen, ohne dass wir hatten keine Kontrolle darüber. Der Krieg, junge Leute wurden eingezogen, die konnten nicht sagen, ich möchte jetzt studieren, die nächsten 3 Jahre. Alles war vom Staat bestimmt, was werden würde. Dann kamen die Bombenangriffe. Wir verloren unsere Wohnungen. Wir waren ausgebombt. Und da waren immer Sachen, die uns zwangen, irgendwie zu Sachen zu unternehmen, die wir nicht geplant hatten. Also ich glaube nicht, dass sehr viele junge Menschen damals sich damit befassten, was sie machen wollten und werden wollten. Das kann man in ruhigeren Zeiten machen, aber nicht in dem Alter, in dem wir lebten. Das Einzige, was ich sagen kann, was ich geplant hatte, war, wenn das Leben mir etwas aufgezwungen hatte. Zum Beispiel, wir mussten Hamburg verlassen, nachdem wir unsere Wohnung verloren hatten und sind dann mit Verwandten in den Harz gezogen. Dann habe ich immer das Beste aus der Situation gemacht, was in meinen Kräften war. Als wir ausgebombt waren und als wir zurück nach Hamburg kamen, haben wir einen Keller uns ausgesucht und den Keller ausgebaut und uns da eingenistet. Man machte das Beste mit der Situation, in der man sich befand, nicht? Und da war kein Plan.
Bei der Lektüre Ihrer Autobiografie hatte ich den Eindruck, dass Ihre Mutter keine sonderlich politisch denkende Frau war und dass Sie auch wenig darüber gesprochen haben, was die Nazis wollten und was das für Sie bedeutet.
Das stimmt schon. Meine Mutter war nicht politisch eingestellt, obwohl sie, was ich später herausfand, mehr verstand und wusste, was die Nazis eigentlich waren, als sie damals zugab. Sie hatte sich damals vorgenommen, mich zu schützen, psychologisch. Sie wollte mich so sorgenfrei haben, wie es nur möglich war. Und darum hat sie nichts mit mir über die Nazis gesprochen und im Allgemeinen versucht, mir eine, soweit wie das möglich war, eine normale Kindheit zu geben und nicht mit solchen Gedanken wie zum Beispiel, dass vielleicht die Nazis mich mal sterilisieren wollen oder was, mich mit solchen Gedanken zu befassen als Kind. Das kann ich auch verstehen. Und es hat auch funktioniert, nicht? Darum sind mir sehr viele Schmerzen erspart geblieben.
Hat sich das irgendwann geändert? Als Sie Teenager waren, haben Sie dann mehr über solche Dinge gesprochen und anders auch gefragt, wie ist dann Ihr politisches Bewusstsein gewachsen?
Natürlich, als der Krieg vorbei war, da hatten wir, auch dann waren wir nicht sehr politisch. Und obwohl der Krieg vorbei war, wir hatten immer noch keine, nahmen nicht die Zeit, uns hinzusetzen und darüber zu sprechen, was war. Denn das war alles noch zu schmerzhaft. Also wir hatten unsere Wohnung verloren und nach dem Krieg waren ja nicht, mit Kriegsende waren unsere Probleme ja nicht zu Ende. Viele fingen erst an. Zum Beispiel, da war eine Hungerperiode. Eine Zeit, wo es sehr wenig, viel weniger zu essen gab als während des Krieges. So, wir mussten uns hier wieder, wurden wir gezwungen, uns erstmal mit der Realität zu befassen, anstatt uns hinzusetzen und über was gewesen war zu sprechen. Viel später erst, als wir sicher in Amerika beide wohnten und ich besuchte meine Mutter sehr oft, sie wohnte ungefähr 50 Minuten von Chicago, wo ich wohnte. Da hatten wir dann nachher Zeit, auch mal ein bisschen zu reflektieren und uns über die alten Zeiten zu unterhalten. Aber politisch habe ich das kam erst, nachdem ich wurde Soldat in der amerikanischen Armee. Und als ich dann entlassen wurde, dann war es mir möglich, die Bildungslücke, die ich hatte, da mir Realschule oder Gymnasium war mir ja verwehrt. Da konnte ich das nachholen und konnte dann auf der Universität studieren. Und es war erst während der Zeit, wo ich mal einen richtigen Überblick über Weltpolitik erhielt, dass ich eine politische Person wurde. Und wie gesagt, wir waren so in der Mitte. Auf der einen Seite wollte meine Mutter mich schützen, indem sie nicht laufend von unserem großen Unglück sprach. Auf der anderen Seite aber musste sie doch mich warnen. Sie hatte immer Angst, dass ich mal geschnappt wurde, wenn ich sogenannte Rassenschande begann oder mich mit deutschen Mädchen einließ. Und hat immer in subtiler Weise mich gewarnt, dass das sehr schwere Folgen haben könnte, nicht? Ohne mich direkt hinzusetzen und sagen, so, wenn du dies machst, die Nazis machen das.
Für Sie galten auch die Nürnberger Rassegesetze. Und das war natürlich ganz schrecklich, als Sie sich dann auch natürlich verliebten.
Ja, das war eins der schwersten Probleme, die ich zu überwältigen hatte. Ich konnte nicht mich in ein Mädchen verlieben oder sie in mich. Und dann konnten wir unbehelligt auf der Straße spazieren gehen oder in den Park oder was. Was für andere ganz normal war, das durfte ich nicht. Ich musste mich wie ein Dieb in der Nacht herumschleichen. Und wir sprechen noch nicht mal von sexueller Aktivität, nur ganz gewöhnlichen Kontakt mit Mädchen. Ich konnte nicht ins Kino gehen zusammen, Hand in Hand, wie meine Freunde es machten, oder ein Theaterbesuch oder ein Restaurant. Also es war kein normales Leben und ich war immer unter dem Druck, alles musste geheim gemacht werden, wenn ich es überhaupt machte. Und da ich mich als normal fühlte, nicht, war das natürlich sehr problematisch. Nicht?
Auch sicher für Ihre erste große Liebe. Eine junge Hamburgerin hat sich in Sie verliebt. Sie hat Sie ausgesucht, haben Sie geschrieben, Herr Massakoi.
Ja, mit ihr wurde dies Problem sehr akut. Auf der einen Seite konnte ich sie in Gefahr bringen unser Verhältnis war bis viel später immer sehr harmlos gewesen. Also wir sind nur spazieren gegangen und haben uns unterhalten und ein bisschen gesmutscht oder geknutscht. Und das war alles, nicht? Jetzt Jahre später wurde es ein bisschen intensiver. Aber wie gesagt, das war ein großes Problem und da hatte ich untergelitten, weil ich bin immer mit einem Schuldbewusstsein rumgelaufen, nicht? Was wird, wenn wir geschnappt werden? Was machen Sie mit ihr? Was machen Sie mit mir? Und da hatte ich keinen Zweifel darüber, dass die Nazis da keinen Spaß verstanden. Das war die größte Sünde, die man unter den Nazis begehen konnte. Für die war diese Blutreinheit, hatten sie ja zu einem Kult gemacht. Und das war das Centerpiece von der ganzen Nazi-Politik. Also wer dagegen verstieß, der konnte auch nichts Gutes erwarten.
Ja, aber dann kam die Befreiung endlich.
Ganz plötzlich stellte ich fest, dass meine Hautfarbe, die so lange ein großer Nachteil war, und das ist milde gesagt, war mit einmal ein Vorteil. Dunkle Haut war gefragt unter Mädchen. Freunde gruppierten sich um mich, weil ich war exotisch und alles änderte sich. Und muss ich zugeben, da habe ich auch sehr von profitiert.
Ja, und Sie haben ein bohemhaftes Leben geführt.
Ich hatte die Gelegenheit, als Musiker englische Soldaten zu unterhalten in Kapellen.
Was haben Sie gespielt?
Ich habe Saxophon und Klarinette gespielt. Da wurde ich dann mehr und mehr interessiert an Amerika. Der Gedanke kam mir mal nach USA auszureisen. Deutschland sah ich so als eine Dead End. Ich sah hier keine Zukunft. Zur Zeit Hamburg war ein großer Trümmerhaufen. Und der Schwarzmarkt war die größte wirtschaftliche Macht. Und dann habe ich mich auch am Schwarzmarkt beteiligt. Und hier wieder kam meine Hautfarbe mir zugute. Mich fragte man ja nie um einen Ausweis. Ich konnte durch diese Kontrollen gehen. Und was konnte ich denn sonst sein als ein amerikanischer Seemann? Nicht? So ging ich auf die Schiffe, von den Schiffen raus und rein. Und da verdiente ich so viele Zigaretten, dass es keinen Sinn mehr hatte, noch weiter Musik zu machen. Ich konnte an einem Tag so viel verdienen, was mir einen Monat lang Saxophon spielen müssen.
Aber Herr Massakoi, Sie hatten auch einen Beruf gelernt. Sie konnten, das haben die Nazis nicht zugelassen, obwohl Sie ein guter Schüler waren, nicht zum Gymnasium. Sie konnten nicht studieren in Nazi-Deutschland. Aber Sie sind ja 1940 nach 8 Jahren Schule entlassen worden und mussten ja dann irgendetwas arbeiten, lernen.
Ja, also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder als ungelernter Arbeiter anzufangen zu arbeiten. Und alle Jugendlichen mussten ja irgendwie in der Kriegsindustrie arbeiten. Ich durfte eine Lehre machen als Bauschlosser und habe dann noch eine kurze Zeit in dem Beruf gearbeitet, bis zu Ende des Kriegs.
1948 war es dann soweit, Sie konnten Deutschland verlassen und gingen nach Liberia zu Ihrem Vater.
Nachdem er nach Liberia zurückkehrte, hatten meine Mutter und ich nichts mehr von meinem Vater gehört. Nach Ende des Krieges hatte ich viele Briefe geschrieben nach Liberia. Dann hat er dann 1947 schrieb er mir, dass er einen Brief erhalten hatte und sich freute, dass ich, meine Mutter und ich im Leben sind und er in die Wege leiten würde, mich nach Liberia kommen zu lassen. Dann kam ich nach Liberia in 1948. Und aber 8 Monate später ist er bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dann hatte ich mir vorgenommen, jetzt bleibst du nicht in Afrika, aber gehst nach Amerika.
Aber nochmal zurück nach Liberia. Ein Land mit einer ganz besonderen Geschichte ist das.
Erstmal war das zur Zeit das einzige unabhängig von Schwarzen regiertes Land. 1822 sind einige Schwarze Amerikaner befreite Sklaven, sind zurück nach Afrika gegangen, haben sich in einem Stück Land niedergelassen, das vorher noch nicht von Kolonialmächten besetzt war, und hatten dann in 1847 haben sie dann die Freie Republik von Liberia gegründet. Die neuen Herren von Liberia waren leider genauso wie die weißen Kolonisten in Afrika und haben sich eine Herrschaftsklique aufgebaut, die bis 1980 oder darum herum existiert hat, bis Sergeant Doe eine Revolution machte und diese Elitegruppe, diese Oligarchie, ein Ende machte.
Ihre Familie väterlicherseits gehörte zu dieser Elite. Man könnte sich vorstellen, Sie haben da ein gutes Leben gehabt, aber ich glaube, Sie waren in erster Linie auch sehr schockiert und auch ziemlich enttäuscht von Ihrem Vater.
Ja, mein Vater und ich konnten nicht miteinander auskommen, und ich habe ihn bald nach meiner Ankunft verlassen und war dann auf mich selbst angewiesen. Und das hat dann auch noch dazu beigetragen, zu meinem Wunsch, Liberia zu verlassen und nach Amerika auszuwandern.
Mögen Sie sagen, warum Sie mit Ihrem Vater nicht auskommen konnten?
Ich glaube, das war nur ein Personality-Konflikt. Wir waren beide stierköpfig. Ich war 22 Jahre alt. Ich hatte schon jahrelang, stand ich schon auf meinen eigenen Füßen. Und mein Vater hatte sich vorgestellt, er könnte jetzt, was er versäumt hatte, aufholen. Und mich so wie ein Kind zu behandeln. Und das ließ ich mir nicht gefallen.
War das denn nicht auch eine wahnsinnige Enttäuschung für Sie? Sie wussten, dass Sie einen Vater haben, der auch ganz vermögend war, offenkundig. Dass der überhaupt nichts in all diesen ja wirklich lebensgefährlichen Jahren für Sie und Ihre Mutter getan hatte.
Ja, aber das, indem ich seine Einladung annahm und nach Liberia ging, das wollte ich vergessen sein lassen. Ich sagte, ich kann's nicht hier rüberkommen und dann dich da laufend darüber ärgern, dass er sich nicht um dich gekümmert hat. Ich wollte ihm eine Chance geben, das gut zu machen, indem er von da ab ein Vater zu mir sei. Aber wir konnten einfach nicht miteinander auskommen und so scheiterte das.
Was für Sie ja auch ganz schockierend gewesen sein muss, ist zu sehen, wie Schwarze von Schwarzen schlecht behandelt werden.
Ich wusste überhaupt nichts über Afrika. Als ich Afrikaner, Dienstpersonal von meinem Vater, in einer gewissen Weise behandelte, wie ich es richtig fand, und ich wurde dann von ihm kritisiert: Du verdirbst ja hier alles, wenn du denen mehr bezahlst oder wenn du dies tust und das. Die Führer des Landes behandelten die Armen und Ungebildeten genauso wie die weißen Kolonisten.
Herr Massakoi, Sie haben den Namen Ihres Vaters angenommen. Mhm. Haben Sie als Kind wie Ihre Mutter geheißen?
Ja.
Wann haben Sie den Namen Massakoi angenommen und warum?
So in der traditionellen afrikanischen Familie, legitimate und illegitimate gibt es nicht. Wenn ein Vater sagt, das ist mein Sohn oder das ist meine Tochter, dann ist das sein Sohn und seine Tochter. Und das ist offiziell dann. Und als er mich herüberkommen ließ, schickte er mir einen Pass, auf dem stand Hans Jürgen Massakoi. Das war wie eine formelle Adoptierung. Und von dem Moment war ich Hans Massakoi.
Auch wenn das enttäuschend war, auch wenn es sehr traurig war, dass Ihr Vater dann bald starb, war es sicher sehr, sehr wichtig für Sie zu sehen, woher der andere Teil Ihrer Familie kommt.
Ja, ohne Zweifel. Für mich war das wie meine sogenannten Roots zu finden, meine Wurzeln. Erst als ich drüben war, wurde mir klar, was für ein bedeutender Mann mein Großvater gewesen ist. Er war überall in Afrika bekannt, nicht nur in Liberia, aber in Liberia war er ein Gigant, ein Intellektueller, ein ganz ungewöhnlich begabter Mann. Und ich habe das erst alles drüben erfahren, als ich Leute, die ihn kannten. Er war ja schon tot, als ich in Liberia ankam. Ich glaube, er ist 1938 schon gestorben. Ich habe es nicht bereut, dass ich, obwohl ich während der Zeit es vielleicht nicht so zu schätzen wusste, aber jetzt in die ganzen Jahre, ich habe es nicht bereut, dass ich die Zeit dort verbracht habe. Es war eine Zeit zum Lernen und zum Finden und Selbstfinden.
Ja, Sie sind dann in Amerika, haben Sie die Chance gehabt, die Ihnen in Nazi-Deutschland verwehrt worden ist, zu studieren. Sie sind rechtzeitig Journalist geworden, um bei Ebony der wichtigsten, der größten, der angesehensten afroamerikanischen Zeitschrift über den Kampf um Gleichberechtigung der Schwarzen zu berichten.
Der fing ja an in den Ende 50er und verschärfte sich in den 60ern und hat sehr viel, muss ich sagen, erreicht. Wir haben immer noch weit zu gehen, aber wir sind auch eine weite Strecke schon gekommen. Also Amerika wurde in den Jahren von 60er Jahren und 70er Jahren auf dem Gebiet der Rasse vollkommen verändert. Schwarze Amerikaner wurden sich ihrer politischen Macht bewusst und auch ihrer wirtschaftlichen Macht. Ebony hat dazu beigetragen, dass die Schwarzen verstanden, ihre beiden größten Waffen zu gebrauchen. Das ist eins, den Dollar in der Tasche, zweitens die Wahlstimme. Wir sind ungefähr 30 Millionen Menschen und haben oft das Gewicht in politischen Auseinandersetzungen, ist die schwarze Stimme entscheidend, welche Partei gewinnt. Und der Dollar ist, wir sagen, auch Dr. King während seiner Crusade, das heißt seiner Kreuzzüge, hat immer gesagt, don't buy where you can't work. Wenn Sie Schwarze nicht anstellen, dann kauft dort nicht. Das merken die Geschäftsleute schon. Wenn 30 Millionen Leute sich entscheiden, kein Chrysler-Auto zu kaufen und anstelle ein General Motors-Auto zu kaufen. Dieses sind zwei sehr wirkungsvolle Hebel, mit denen man Weißen den Rassismus schnell austreiben kann. Nicht? Die sind Rassisten, solange es ihnen nichts kostet. Das Geld kostet dann, wenn mal können sie so nett sein. Nicht? Als ich in Amerika ankam, 1950, da konnten viele Geschäfte, diese großen Kaufhäuser, da durften schwarze Frauen keine Hüte anprobieren. Also wenn sie einen Hut kaufen wollen, weil sie anprobiert haben, dann mussten sie ihn kaufen, auch wenn der nachher nicht passte. Und solche Unwürdigkeiten mussten Schwarze über sich ergehen lassen. Und das alles hat sich schnell geändert. Heute würde kein Politiker es wagen, sich um irgendeinen Posten zu bewerben, ohne sich die schwarzen Stimmen zu sichern oder jedenfalls einen starken Versuch zu machen, sie zu kriegen. Denn die Stimmen, die man in die Ballotbox steckt, da steht nicht drauf, schwarz oder weiß.
Auch Ebony selbst hat große Wandlungen durchgemacht. Was hat sich bei der Zeitschrift geändert und welche Rolle spielt sie heute?
Wesentlich spielt sie dieselbe Rolle, die ihr Verleger und Gründer, mit der er angefangen ist. Und das ist die allgemeine Presse. Das heißt damals Life Magazine, Look Magazine und Time und Newsweek und so weiter. Die waren berühmt dafür oder berüchtigt, die Errungenschaften von schwarzen Amerikanern zu ignorieren, als wenn sie überhaupt nicht existierten. Zum Beispiel, mein Verleger, der Gründer der Zeitschrift, wurde unter der Kennedy Administration eingeladen zur Ivory Coast als Spezial-Ambassador oder Botschafter. Und er war mit Robert Kennedy, der Bruder von John, und G. Menon Williams, der war damals einer der Minister im Kabinett. Die drei wurden in Abidjan vom Oufouet Boigny, dem Präsidenten, empfangen. Und da existiert ein Bild, in dem die drei über so einen roten Teppich dem Präsidenten entgegengehen. Im Time Magazine war mein Chef, der einzige Schwarze, auskopiert. Es waren nur zwei, gingen dahin. Das war typisch für das damalige Reporting. Also, dass da ein Schwarzer auf derselben Höhe mit den anderen stand, wurde einfach ignoriert. Und die Leute, die die Zeitung lasen, wussten nicht, dass auch ein Schwarzer dabei war. Und das gab dann meinem Chef den Anlass, eine Zeitschrift herauszugeben, in der alle die Sachen, die gewöhnlich von der allgemeinen Presse übersehen wurden, dass die dort herausgebracht wurden als Hauptthema, sodass viele schwarze Amerikaner zum ersten Mal erfuhren, was sie eigentlich zum Staate, was für Contributions sie machen, auf allen möglichen Gebieten. Früher wusste man nur, Schwarze waren gut im Showbusiness und Sport. Außerdem existierten die Schwarzen nicht. Es wurde angenommen, dass sich Weiße nicht für Schwarze interessieren oder was, und was Unsinn ist, nicht? Was später schon und was Ebony schon bewiesen hat, denn 10% unserer Leserschaft war weiß. Die waren Abonnenten, und also 10% von 2 Millionen, das sind schon einige Leser, nicht? In der Hinsicht hat sich sehr wenig geändert. Aber die Civil Rights Bewegung ist nicht mehr aktuell. Die Freiheitsbewegung in Afrika ist vorüber, ist accomplished. So dass vielleicht der Ton ist weniger militant heute. Die Zeitschrift geht mit der Zeit, nicht? Wir können jetzt nicht nur immer über Sachen berichten, die sich vor 30 Jahren abspielten. Also so im Allgemeinen hat sich aber nichts geändert. Die Hauptthemen sind immer noch Errungenschaften von Schwarzen auf allen Gebieten.
Das muss sehr befriedigend gewesen sein, nach diesen vielen Jahren der Demütigung, die Sie erlebt haben in Nazi-Deutschland, nun praktisch genau das Gegenteil zu erleben.
Ja, aber ich bin nicht einer, der das erste Mal, dass ich wieder zurückblickte, richtig zurückblickte, war, als ich dieses Buch schrieb. Sonst bin ich an und für sich nicht ein Mensch, der viel zurückguckt oder sogar vorausguckt. Wie gesagt, mein Motto ist immer, das Beste aus einer Situation zu machen, in der man sich befindet. Das habe ich auch die meisten Jahre meines Lebens gemacht.
Wie ist es in privat ergangen in Amerika?
Privat? Ich hatte geheiratet, habe eine schwarze Amerikanerin geheiratet. Die Heirat hat 14 Jahre gedauert. Und ist an meiner, wie heißt das, Midlife-Krise gescheitert. Aber ich habe zwei wunderbare Söhne aus dieser Ehe. Wir haben die besten Beziehungen, die man sich unter Vater und Söhne vorstellen kann. Bin unheimlich stolz auf sie. Die machen meine Erfolge klein. Der Älteste ist ein Doktor, ein Neurologe. Mein jüngerer Sohn ist ein Rechtsanwalt, und beide besuchen mich regelmäßig, wenn sie mal Zeit haben, in New Orleans.
Herr Massakoi, Ihre Mutter zog einen beträchtlichen Teil ihrer Sicherheit aus Sprichwörtern. Gibt es eins, das für Sie heute noch eine besondere Bedeutung hat?
Alle haben sie das. Also wenn ich mich in gewissen Situationen befinde, dann kommt mir immer ein, wo ich das Sprichwort brauche, dann fällt mir das ein, aber Die waren alle wichtig für mich, nicht? Also Lügen haben kurze Beine oder irgend solche, ganz gleich. Sie war voll Sprichwörter.
Haben Sie eins für das Ende unseres Gesprächs?
Ja, das war Ihr Sprichwort. Ende gut, alles gut.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.